Verehrte Damen, werte Herren, Sie kennen dieses Spiel. Ich bemühe mich weiterhin, mich durch Jojo-Spielen in den Kreis der Exzentriker zu bewegen. Herzlich willkommen zum heutigen Abend unserer Reihe Der ist aber komisch, über Exzentriker und Eigenwille. Zu Gast haben wir heute Karl-Heinz Kluge. Was müssen Sie über Karl-Heinz Kluge wissen? Ich glaube, am besten ist, Sie lesen, was er schreibt. Er ist Schriftsteller, hat Romane, Erzählungen veröffentlicht. Zuletzt, glaube ich, ein Sammelband über den Schwarzwald, richtig?
Mhm.
Ja. Ja. Wenn Sie diese Reihen hier ab und zu schon besucht haben, werden Sie ihn auch schon öfter gehört haben. Vielleicht ist das erwähnenswert in Anschluss an dem Beitrag, den der Jürgen Lodemann letzte Woche gehalten hat, den Vortrag. Da, Sie erinnern sich, ging es um Lenz und die Liebe. Die Erzählung, die Georg Büchner über den Dichter Lenz geschrieben hat, stand da im Mittelpunkt. Von Karl-Heinz Kluge gibt es ein Buch, in dem er mit einer französischen Autorin, Übersetzerin zusammen genau diesen Weg, den der Lenz durch die Vogesen ging, diese Wanderung hin zu dem Pfarrer Oberlin, nachgegangen ist.
Ja.
Ihr habt versucht herauszufinden, wie der Weg denn genau gewesen sein könnte, wie da gewandert wurde. Und ich glaube, Wandern ist auch ein Thema, das heute Abend uns nochmal wieder begegnen wird. Aber vielleicht noch zwei, drei Sätze zu unserem Referenten. Karl-Heinz Kluge hat studiert, und zwar Germanistik, Philosophie und Geographie. Berlin war es.
In Berlin.
Ne? Mhm. Nun gut, heute ist er, wie gesagt, als Schriftsteller tätig, lebt in Offenburg und wird uns was erzählen über Jürgen von der Wense.
Ja.
Ich bin sehr gespannt. Das ist ein Autor, der so ja, zu den seltenen Blüten zählt, die die Literatur in irgendwelchen stillen Winkeln treibt und ja, Blüten, die dann lange vergessen werden, die niemand pflückt. Aber ich glaube, jetzt wird so langsam gepflückt.
Ja.
Und dann schauen wir mal, was du an Blüten uns hinhältst. Viel Vergnügen.
Ja. Wunderbar. Bevor ich anfange mit meinem Vortrag, würde ich einfach, also ich mag diese PowerPoint-Sachen nicht, Ihnen einfach, es gibt wenige Fotos von Hans-Jürgen von der Wense, wie er richtig heißt, mit ganzem Namen. Lass Ihnen zwei Blätter mit Fotografien durchlaufen, die können Sie einfach durchlaufen lassen und landen nachher wieder beim Professor Friedrich. Ja? Es gibt sehr viele Landschaftsfotos, er hat fotografiert während der Wanderung mit einer kleinen Aqua-Box für damals 3 Reichsmark. Wunderbare Fotos, zum Teil aber von ihm selbst, wie er in Aktion ist, wie er unterwegs ist. Gibt es 2, 3 Fotos, einmal im Gegenlicht auf dem Meißner, einem großen Mittelgebirge. Sonst eigentlich wenig Fotos, das sind gestellte Aufnahmen. Das eine von einer Freundin und wie gesagt, sie gucken sich es einfach an. Flugzeugmonteur, Wanderer, Dichter, das Phänomen Hans-Jürgen von der Wense. Meine Damen und Herren, schön, dass wir heute Abend den Vortrag über Hans-Jürgen von der Wense hier in diesem kommod geheizten Vortragssaal stattfinden lassen können. Als ich Mitte November in Kassel die 2. internationale Tagung über Wense besuchte, fand jene in einem Saal der ehrwürdig Murhardtschen Bibliothek statt, holzgetäfelt, sehr fein. Draußen peitschte der Regen gegen die Scheiben. Wense jedoch war zeitlebens mehr draußen unterwegs als drin, bei fast jedem Wetter, wandernd, notierend, dazwischen gerne auch fotografierend, Hagelschauern, Regengüssen, im Wind, im Winter Eis und Schnee trotzend und ausgesetzt. Manchmal bei seiner Rückkehr waren seine ohnehin dürftigen Schuhe ruiniert. Einzig Hochsommerhitze mochte er nicht sonderlich bei seinen Wanderungen. Ich könnte mir vorstellen, dass Hans-Jürgen von der Wense einen Vortrag über sein Wirken begrüßt hätte. Allerdings weder im Hörsaal einer Hochschule noch einer Universität, die er einst sehr kurz besucht hatte in Berlin. Er, denke ich, hätte ihm wohl gefallen, solch einen Vortrag in einem Reifeisenschuppen, einem kleinen abgelegenen Bahnhof im Harz oder in einer düsteren Bauernwirtschaft stattfinden zu lassen. Der Wirt hinterm Tresen hätte das Radio abgeschaltet, die Gäste die Getränke per Handzeichen geordert. Wense, dies nebenbei, lebte einmal und schrieb 3 Jahre in einem ungeheizten Zimmer, es gab kein Geld, Und er braucht auch sonst keine Bequemlichkeiten. Ich will Ihnen kurz den Ablauf meines Vortrags skizzieren. Zuerst erzähle ich Ihnen, wie ich auf Hans-Jürgen von der Wense stieß. Danach werde ich kurz sein Leben skizzieren. Und da bitte ich Sie, das wird ein Parfumschritt. Das ist ein so mächtiges und umfangreiches und detailreiches Leben, dass ich sehr eingekürzt habe. Dennoch, Sie werden sehen, es ist sehr, sehr viel. Um ihn schließlich an drei Bereichen aus seinem Leben, aus seinem erfüllten Leben, muss man sagen, zu zeigen, was dieser Flugzeugmonteur, Wanderer und Dichter eigentlich war. Der Flugzeugmonteur, der Wanderer und Dichter, darüber ließe sich hinaus gleichfalls sehr ausführlich, wenn er als Komponist, er hat komponiert, als Übersetzer, als Landschaftsfotograf und als Lehrer erzählen. Sie spüren, ihn als Universalist zu bezeichnen, wäre nicht falsch. War Hans-Jürgen von der Wense ein Exzentriker? Vielleicht. Aber ganz sicher war er ein eigenwilliger, geradezu besessener, dazu äußerst belesener Privatgelehrter. Zum Schluss würde ich gerne, wenn es die Zeit erlaubt, mit Ihnen darüber sprechen, was mir Hans-Jürgen von der Wense bedeutet und was er Ihnen vielleicht bedeuten könnte, wenn Sie ihn näher kennenlernen. Sein dichterisches, übersetzerisches und landeskundliches Werk war nämlich zu keinem Zeitpunkt wirklich abgeschlossen. Es wucherte ständig weiter, blieb prinzipiell unabschließbar, was ihn herausforderte und nicht in die Knie zwang. Im September 1991 war ich mit Kollegen zu einem einwöchigen Autorentreffen nach St. Roman, das heißt wirklich so, in den Schwarzwald eingeladen, in den mittleren Schwarzwald. Ich war damals ein absolut literarischer Nobody. Dort lernte ich den gebürtigen Hessen- und Förstersohn Roderich Feldes kennen. Lebt leider nicht mehr. Jener erzählte nächtens, während wir im Hotelzimmer den Rotwein kreisen ließen, wie nebenbei von Jürgen von der Wense. Feldes, als Förstersohn, kannte sich gut mit dem deutschen Wald aus und Landschaft. Ich vergaß seinen Hinweis. Erst im Sommer 2000 stieß ich wieder auf Wense. In einer Tageszeitung war von dem schmalen Buch Epidot die Rede. Hans-Jürgen von der Wense hatte zu Lebzeiten nur knapp 100 Seiten veröffentlicht. Überhaupt, alles in allem. Der Sammelband Epidot, ein schwarzes, blaugrünes Mineral, das nur von starkem Licht überhaupt durchleuchtet wird, war von einem Freund Wenzes 1987 posthum herausgegeben worden. Sozusagen als Köder. Ich biss an, wurde gefangen, abhängig bis zum heutigen Tag. In dem schmalen Band, ich halte ihn mal hoch, brauche ihn nachher nochmal, ich lasse ihn gerade mal ein Stück Epidot durchgehen. Es ist wirklich, Sie können das ganz stark gegen Licht halten, es passiert überhaupt nichts, es ist sehr geschlossen in seiner Struktur. In dem schmalen Band fanden sich Aphorismen, Briefe, Briefansätze, Übersetzungen und Nachdichtungen. Dieser kleine Band Epidot, muss ich dazu fügen, das war ein Köder insofern, dass ein ganz sehr kleiner Verlag in München, Matthes und Seitz, jemanden kennenlernte, der den Nachlass von Hans-Jürgen von der Wense hatte. Und es ging darum zu prüfen, ob überhaupt eine Möglichkeit besteht, für einen kleinen Verlag ist es oft sehr schwierig, diese Schriften und das Volk zu bringen in einer kleinen Auflage. Und dieses Epidot war sozusagen auch ein Köder, um zu sehen, was passiert denn in unserer Republik. Gibt es da einen geringfügigen, einen kleinen Bedarf? Das war sozusagen der Anfang 1987. Ich komme zu Hans-Jürgen von der Wenses Leben, 1894 bis 1966. Ich habe schon gesagt, das Folgende wird ein Parfumsritt. Sie werden das entschuldigen. Geboren wurde der junge Wense am 10. November 1894 in Ortelsburg in Ostpreußen. Der Vater Offizier, die Mutter eine geborene Freiin von Nettelblatt. 1902 stirbt der Vater während einer Kaiserparade. Die Mutter wird daraufhin in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Später wird Wense sich fortwährend als elternlos bezeichnen, was so nicht stimmt. Sein Leben lässt sich ab diesem Zeitpunkt 1902 in etwa vier größere Abschnitte einteilen. 1904 bis 1914 Schulbesuch in Rostock, er wohnt bei Tanten, und in Bad Doberan, in einem Internat, in dem die Zöglinge, Junker, also zukünftige Militärs sind. Er liest Hoffmannsthal und Stefan George, Jean Paul, hört Musik von Bruckner, Mahler, Strauss, 1914 Abitur. Wense schreibt in der Zeit intensiv Tagebuch, spielt Klavier, während seine Mitschüler sich dem Tennisspiel, wie er sagt, widmen. Im März 1914 Umzug nach Berlin, nach Johannisthal. Das wird wichtig sein für ihn. Er studiert sehr kurz, also ein Semester, Philosophie, Nationalökonomie, Maschinenbau und Jura. Und wenn Sie sich diese Mischung schon anschauen, also es gab sehr oft, dass Leute Sinologie und Jura, aber es sind so Philosophie, Nationalökonomie, Maschinenbau, Jura, es sind so weit ausladende, ausfahrende Sachen, müsste man schon stutzig werden. 1915, 16 komponiert Wenze Klavierstücke und arbeitet kurz als Buchhändler und kommt Krieg, als Schreiber in ein Artilleriedepot in Schwerin. Nebenbei lernt er Latein und Dänisch. 1917, 18 Bekanntschaft mit Franz Pfemfert. Er veröffentlicht in dieser Zeitschrift Aktion. Es ist eine sehr kämpferische Zeitschrift gewesen, waren sehr viele Expressionisten drin, waren sehr viele politisch scharfe Texte drin. Da kommt er rein, obwohl er vorher nie veröffentlicht hat. 1919, und das ist nur eine kleine Auswahl, Bekanntschaft unter anderem mit Erich Heckel, Lehr und Walter Spies. Walter Spies hat später die Komische Oper in Berlin bespielt, war Musikregisseur, mit der Malerin Hedwig Wörmann. Hedwig Wörmann, muss ich dazu fügen, ist eine Räderstochter. Der Vater war, glaube ich, der zweitgrößte Räder in Bremen. Wahnsinnig viel Geld. Und sie sieht, dass er schon sehr knapp immer an der Existenz, am Existenzminimum ist. Und sie setzt ihm ab 1919 eine Rente aus, monatlich 222 Mark und 22 Pfennige Reichsmark. Das hält sie durch bis 1945. Sie ist dann später in der Ostzone, in der SPZ, DDR. Und diese Zahlungen können nicht mehr erfolgen. Aber bis 1945 zahlt sie ihm das monatlich. Das ist immer das Geld gewesen, was er für seine Untermietszimmer brauchte. Er lernt aber auch Oskar Kokoschka, Paul Klee, wunderbar, und Hermann Scherchen, einen Komponisten, sehr wichtiger kennen. Diese Zeit der Musik hält ein bisschen an. Er schreibt in der Musikzeitschrift Melos, eine Avantgarde-Zeitschrift, zieht sich aber plötzlich nach Warnemünde zurück und erzählt Leuten via Brief, er hat ein Projekt Wetterbücher, er will das Wetter der ganzen Welt erforschen, von Warnemünde aus, also es ist leicht gigantisch. Das wird immer wieder verfolgt, fallen gelassen, wieder verfolgt. Also es kommt letztendlich nicht zu diesem Buch, zu diesem Allwetterbuch. Zweiter Abschnitt. Wenzes sogenanntes zweites Leben ist der feste Wohnsitz in Warnemünde. Er lernt und studiert Altirisch, Altisländisch, Ägyptisch und plant ein Liederbuch der Welt, der Völker. Er hat festgestellt, dass wir, was heute noch ähnlich ist, nicht mehr so stark, sehr eurozentriert sind, also nur europäische Literatur, schon das Isländische zählt vielleicht nicht dazu. Und er sagt, nein, wir müssen zu den Bantu-Völkern nach Togo, wir müssen nach China, wir müssen nach Japan, nach Ägypten und sozusagen diese Literatur, die genau auf der gleichen Stufe steht wie die unsere, die europäische, hereinholen und übersetzen. Es gibt in dieser Zeit, er hat Kontakt zu einem Museumsdirektor in Berlin, Völkerkundemuseum, der ihm phonografische Mitschnitte gibt und ihn hören lässt. Und er sagt, diese Mitschnitte sind wunderbar, aber man muss das sozusagen übersetzen, dass es vom Rhythmus her eingängig wird. Und er beginnt, diese Sachen zu übersetzen. Ganz wichtig, 1929 lernt er bei einer Zugfahrt Hedy Esche, eine wunderbare Frau aus Braunschweig, später Berlin, die mit ihrer Schwester in Berlin wohnt. Sie ist das Pendant zu Wenze. Sie ist Sekretärin im Brotberuf. Er arbeitet ja nicht, er arbeitet nur als Intellektueller. Sie arbeitet als Sekretärin und wenn sie unterwegs ist, wandert sie auch alleine als Frau, also in dieser Zeit phänomenal. Und sie wird ihn auch bis zu seinem Tod betreuen. Ist aber überhaupt nicht intellektuell, sondern eine Sekretärin. Ja? Und sie ist ihm sehr nah und man versucht manchmal zu zweit zu wandern, klappt natürlich nicht immer. Sie ist oft allein in den Vogesen, was ich sehr schätze, unterwegs. 1932 entdeckt Wenze bei einer Zugfahrt, drittes Kapitel, von Lübeck aus nach fährt er südlich, er weiß nicht wohin, sein Leben ist völlig aus der Fuge, kommt er nach Karlshafen an der Weser, Höhe Kassel, und er entschließt sich spontan, vielleicht eine Legende, aber er sagt es so, spontan nach Kassel zu ziehen, um fortan die deutschen Mittelgebirge ausgiebigst zu durchwandern. Er plant ein Hessenbuch, was später das Wanderbuch heißt und was es auch dann tatsächlich nach seinem Tod geben wird, Wanderbuch. 1934 tritt Wenze dem deutschen Nazi-Schriftstellerverband nicht bei. Er hat keinen festen Wohnsitz, kommt immer nur kurzzeitig bei Freunden unter, immer in der Region Göttingen, Kassel, Minden. Er wird nicht gemustert, er wird nie erfasst, obwohl er militärische Vorvergangenheit hat sozusagen, aber leidet in der schwersten Depression, übersetzt aus dem ägyptischen Titel der Lebensmüde. Und er wandert ständig im Harz jetzt. 1940 Umzug nach Göttingen, Wanderungen im Westerwald und am Vogelsberg. Er arbeitet wissenschaftlich über Astrologie, übersetzt tscherkessische und sumerische Dichtung, hat bis dahin noch niemand versucht in Deutschland, und deren Lieder. 1943 kriegen die Nazis doch, er kommt zum Arbeitsdienst, in die Werkstätten der FÜW, das sind die physikalischen Werkstätten in Göttingen, die in einem Prüffeld Radiosonden für Wetterballons herstellen, also eine elektromechanische Geschichte, nicht besonders technisch wertvoll, aber er arbeitet dort und dort macht er eine Bekanntschaft mit einem gewissen Dieter Heim, der ist gerade 18, hat Abitur gemacht und es wird auch eine lebenslange Freundschaft. Dieter Heim hat später Geologie studiert, ist Professor für Geologie gewesen und er hat sozusagen diesen ganzen Wense-Geschichten, die jetzt heute vorliegen, hat er ins Leben gebracht, der Dieter Heim. Vierte Phase und letzte. 1945 liest er eigentlich nur französische Lektüre, Molière, Diderot, Voltaire, Flaubert. Er hat einen Plan, er hat einen Professor Nohl kennengelernt, der ist Pädagoge in Göttingen und er hat eine Zeitschrift, eine Pädagogikzeitschrift, die heißt Die Sammlung und in dieser Sammlung werden einige wenige Texte von Hans-Jürgen von der Wense erscheinen zu Lebzeiten. 1946 lernt Wense Suaheli, afrikanischer Dialekt, und publiziert wirklich erstmals in der Sammlung unter dem Titel Epidot, wie auch später der Sammelband heißen wird. Damals war das nur eine Überschrift. 1947 machen ihm die Freunde, die wenigen, die er hat, Druck und sagen, er soll endlich Verlagsverhandlungen beginnen mit dem, was er schon vorrätig hat an Text. Und er plant ein zweibändiges Werk mit Sprüchen und Dichtungen und Übersetzungen, aber die Verlagsverhandlungen, das ist schön dokumentiert in den roten Bänden, sind völlig ergebnislos, weil Wense will überhaupt nicht veröffentlichen. Also die Leute kommen ihm sehr nah, es geht um Papierkontingente 1947, es gibt gar nicht genug Papier und dieser Verleger bietet sich an, ihm Papier zu besorgen, aber Wense sagt, hat ständig Ausflüchte, er will gar nicht veröffentlichen. 1952 Idee eines sogenannten Allbuchs, also die Fragmente, Tagebücher, Briefe, Wandermitschriften in ein Buch zu bringen. Verlegerisch wird sich jeder an den Kopf fassen und sagt, wer soll das lesen? Wo geht das hin? Ja? Aber er plant es. Und seit 1947 kriegt er Unterstützung von einem gewissen Wilhelm Niemeyer, Professor für Kunstgeschichte aus Hamburg, der ihm etwa eine Monatsmiete überweist, damit er seine Miete bezahlen kann. Ich springe jetzt, 1956 nennt er das Generalwende. Er will endlich alle Dichtungen und Dokumente, alles was er hat, alphabetisch ordnen, von Aas, also A, Aas bis Zylinder. Auch das wird später in diesen beiden roten Bänden stattfinden, aber erst 2003, also ist er längstens im Grab. 1960 erfährt Wense vom Tod seiner Mäzenaten Wilhelm Niemeyer und Hedy Wörmann, Zitat, die Einsicht, dass eine Vollendung meines Lebenswerks nicht mehr möglich ist, erregt schwere Depressionen. 1962 kommt eine schwere Wohnungsnot hinzu, also er braucht ein gewisses Maß, wie alle, die intellektuell arbeiten, an Ruhe und er wohnt ständig in Durchgangszimmern, in Mietwohnungen. Es ist einfach äußerst schwer möglich, er ist schon oft in der Bibliothek in Göttingen, aber es ist schwierig für ihn zu arbeiten. 1966, Wiederaufnahme der afrikanischen Übersetzungen, Zitat, mein Leben ist völlig aus der Bahn geraten, da ich seit 2 Jahren nichts mehr schaffe, nicht mehr wandere. Das ist Untertreibung, er wandert noch, aber nicht mehr diese Wahnsinnswanderung, 3 Tage nonstop mit Übernachtung im Wald. 3. Oktober 1966, Aufnahme ins Göttinger Krankenhaus Neu-Maria-Hilf, eine seiner letzten Eintragungen, ich zitiere, es geht bei ihm immer ums Wandern auch, bin 3 Zentimeter vorwärts, bekomme Rotwein mit Ei und Sekt, sprechen kann ich nicht. Gehen? 2 Schwestern halten mich. 5 Schritte. Keine Beine mehr. Aber Glauben und Herz und Mut. Die Welt ist Freundschaft oder sie ist nichts. Worte hin, Musik fort. Ich denke nur an Wandern. Wandern über die Erde, die auch wandert durch die wandernde Welt. Seine Postkarte an Hartwig Eickhoff, 2.11.66. Hans-Jürgen von der Wense stirbt am 9. November 1966 an einem zu spät erkannten Darmkrebs. Hedy Esche, seine Freundin aus Braunschweig bzw. Berlin, betreut ihn bis zuletzt. Jetzt kommen wir zum Thema, was ich vorangekündigt habe. Hans-Jürgen von der Wense als Flugzeugmonteur. Wense schwärmte schon während der Schulzeit, wie viele seiner Altersgenossen, von der aufkommenden Fliegerei, bewunderte Piloten wie Felix Leisch, Robert Janisch oder die Konstrukteure wie Ernst Heinkel. Und tatsächlich hält er sich von April bis Juni, also nicht sehr lange, 1914 auf dem Flugplatz Johannisthal bei Berlin auf. Sein Ziel ist es, dem technischen Fortschritt auf dem Gebiet der Flugtechnik so nah wie möglich zu sein. Die Konstruktionen der Maschinen verbessern sich quasi monatlich. Vom Elsass, Aviati-Werke bis Johannisthal, Albatros-Werke entstehen neue Flugzeugtypen. Wense, Originalzitat: Ich bin fähig, sofort hinter ein Schema eines Sechszylinder einseitig gesteuerten Ventilkurbelwelle zu zeichnen. Jeder Tag bringt mich meinem Ziel näher, das feststehen bleibt, nicht etwa Luftikus zu sein und Rekorde zu brechen, sondern selbst technisch mitzuhelfen am großen Werk der Eroberung der Luft. Fliegen muss ich natürlich nebenbei, aber nur nebenbei. Es ist kein gefährlicher Sport. Zitat Ende. Zu jener Zeit schreibt Wense, sagt er, für die 1913 gegründete Technische Motor in Berlin. Doch es bleibt wohl eher ein Wunsch. Denn weder findet sich in der Liste seiner Publikationen zu Lebzeiten ein Hinweis auf eine Veröffentlichung, noch ergab meine Recherche an der TU Berlin einen Treffer. Es wäre doch zu schön gewesen. Ist doch das exakte Wissen um technische Vorgänge beim Fliegen überlebenswichtig. Vergaserbrände, Bruch der Ölleitung, Ventilbrüche im Flug waren an der Tagesordnung. Hier ein Zitat des Flugpioniers Antonius Raab aus jener Zeit. Wenn Sie sich für Fliegerei interessieren, ein wunderbares Buch, vermutlich nur noch antiquarisch, Raab fliegt. Wie hieß der Mensch, der damals in Moskau gelandet ist? Matthias Russ, ja genau. Also Antonius Raab ist 1920 direkt vom Brandenburger Tor gelandet mit einer Maschine, die technisch sicher noch nicht so ausgereift war. Also es hat alles seine Vorgänge und Vorläufer. Dieser Raab, also Wense hat keine Flugprotokolle, aber Raab schreibt, Zitat: Einmal passierte mir auf der Strecke von Kopenhagen nach Hamburg Folgendes. In etwa 3000 Metern Höhe, wo keine Vögel mehr fliegen, sah ich etwas Kleines, Schwarzes an mir vorbeisausen. Was war das? Ich verlor die Bolzen meines Propellers. Ein Knall. Ein Bolzen hatte den Propeller zum Teil zerrissen und mein Motor saß halb quer im Motorblock. Später landete ich glatt auf einem Gut. So geht es. Ist aber nicht Wense gewesen, sondern Raab. Aber trotz dieses zeitlich begrenzten Intermezzos lässt Wense die Fliegerei gedanklich zumindest zeitlebens nicht mehr los. Anlässlich einer Wanderung, einer Einzelwanderung, er ist allein unterwegs, um 1950 auf den Mühlenstein Mestischblatt Hedemünden, Werra, schreibt er, Zitat: Oben, angesichts dieses Blicks, ein Denkmal aus Basalt, Franz Weiland, ein Schild, verunglückt am 20.04.1913 im Gewitter bei einer Ballonfahrt von Kassel. Am 27.04.1913 wurde er hier gefunden. 30-jähriger Kaufmann, Sohn eines Forstrats mit einer Frau Hella Etsch. Anwärter zum Ballonführer, wagte bei unsicherer Wetter Alleinfahrt. Sonntagmorgen Ballonstart, 9.33 Uhr. Geht sofort sehr hoch und verschollen 8 Tage lang. 50 Pioniere und Förster suchten, da fand ihn hier der Holzhauer Heinrich Heldmann aus Kleinalmerode. Ein Netz am Baum, Asche, Knochen, er begraben unter dem verkohlten Korb, vom Blitz getroffen. Das dicke Kokosschleppseil lag noch schwelend über den Baumkronen. Zitat Ende. Ich habe vorhin dieses rote Buch, also die beiden Bände angesprochen, da haben Leute im Nachhinein 2003 versucht, eine Art Lexikon mit Stichworten, die Wense benutzte, herzustellen. Und unter dem Stichwort Fliegerherzen findet sich in diesem Band ein Eintrag vom 20. April 1965. Wense hat den Film Lindbergs Ozeanflug gesehen, 1965. Er schreibt, Wense: Jetzt weiß ich's nach diesem Film, nicht Lindberg gebührt der Ruhm, sondern seiner Maschine, einem der besten, traglastigsten, noch schönsten Flugzeuge, das jemals gebaut wurde. Sie trägt ihren eigenartigen Namen mit Recht, The Spirit of St. Louis. Wense weiter: Lindberg habe 20 Stunden vor dem Flug nicht mehr geschlafen, dazu kommen 30 Stunden Flugzeit. Nach der Landung in Paris bittet der Flieger die Journalisten, etwas Abstand zu halten. Er geht zu seiner Maschine. Zitat: Stille. Er erhebt sich, schreitet langsam auf die Maschine zu, legt den Arm auf sie und sagt: Thank you, you are my friend. Damit schließt der Film. Die Futuristen, das wissen Sie vielleicht, haben ein ähnliches Verhältnis zur technischen Maschine, zum Fluggerät, zur Aviatik. Also das kommt, glaube ich, da sehr ins Spiel. Ich komme zum nächsten Punkt. Hans-Jürgen von der Wense als Wanderer. Zitat: Er war recht groß, eher feingliedrig und hatte einen weit ausholenden, im Rückgrat schwingenden Gang, sagt meine Freundin Uta Schliephake. Jürgen von der Wense begann seine Wanderungen zumeist früh morgens, oft vor Sonnenaufgang, trug stets seine Knickerbocker, über der Jacke einen Gummimantel, auf dem Kopf mit dem Bürstenhaarschnitt die unvermeidliche Batschkap, deutsch Schiebermütze, die ihn so, eine Freundin, wie an einer unsichtbaren Schiene durch die Landschaft leitete. Kein Rucksack, sondern eine Aktentasche trug er, darin Ingwer-Schokolade, eine Lupe und das entsprechende Messtischblatt im Maßstab 1 zu 25. Ich glaube, Sie kennen das alle, ich habe das mitgebracht, das sind wunderbare Karten. Sie haben darin Mühlen, Quellen, Sie haben Wegkreuze, Sie haben aufgegebene Wege, die ins Nichts sozusagen führen. Also sehr kleinteilig, wenn Sie eine Tageswanderung brauchen, Sie vermutlich zwei von diesen Karten, sonst kommen Sie mit hin. Es ist ein ganz tolles Format und die haben vor allen Dingen Höhenlinien drin. Sie wissen genau, wann Sie hoch, also wenn Sie mal in ein ganz kleines Tal kommen, Sie wissen sofort im 10-Meter-Rhythmus, es geht abwärts. Jenes Messtischblatt war zuvor genau studiert worden. Eine Wanderung war Wense wie eine Symphonie, die gelesen werden musste vorab. Nie wurde auf geordneten Wegen gegangen, sondern stets abseits, querfeldein, durch den Wald, das Unterholz. Wense suchte Übergänge, Originalzitat, die Scharniere in der Landschaft, das Unvermutete, um später daraus ein Gesamtbild, eine Geoästhetik, Originalton, zu rekonstruieren. Und diese Scharniere, diese Übergänge in den Landschaftsformen waren ihm wichtig. Kurze Atempausen, in denen er sein enormes Wissen über das, was eigentlich gar nicht im Außen sichtbar zu sehen war, leicht einflechten konnte. Dafür später ein Beispiel. Also Sie können sich vorstellen, es gibt eine Grube, eine Doline, früher wo Erz abgebaut wurde. Irgendwann bricht die Erde ein, kennen wir heute noch so. Es gibt einen Kegel, eine Doline. Und er sieht diese Doline und imaginiert sofort, wobei das gar nicht dahin gehört, was mit dieser Doline eigentlich sein könnte. Das könnte eine Vorform von einem Grab auch sein, von einem Hünengrab, von einem Steinzeitgrab und beginnt sofort seinen Assoziationsfluss. Wunderbar. Die Messtischblätter, auf denen sich Mühlen, Brunnen, Steinkreuze, Quellen oder aufgegebene Pfade fanden, wurden später zu Hause von Wense koloriert, seine Gänge wie Schnitte in die Landschaft gezeichnet, besondere Plätze schraffiert. Wense wanderte zumeist alleine, manchmal mit einem Freund. Mit seiner lebenslangen Freundin Hedy Escher gab es während der Touren oft genug Streit, weswegen jene lieber allein und vor allem in Vogesen unterwegs war. Wenn Wense lief, blieb er vollkommen offen, verfolgte sein mögliches Wanderziel nicht stur. Es konnte sein, dass er willentlich vom vorgedachten Weg abkam, sich treiben ließ, um sich zu verlaufen, absichtlich zu verlaufen und später unter schweren Gewittern zum Beispiel in einer Hütte Zuflucht suchen musste. Ein Beispiel von sehr, sehr vielen aus dem Jahr 1949. Zitat: Zur Himmelfahrt führte eine meiner kühnsten Wanderungen mich bei St. Andreasberg, Harz, in die Wolken. Es goss, ich troff, auf schwindelschmalen Graten stieg ich durch zerrissene Gespinste der Nebel, die aus verschütteten Tälern heraufwehten, mich umschnoben zum Gipfel und stand auf Granit. Da plötzlich zerriss die Wand und eine kommende volle Sonne drang mit Ungestüm herauf. Ich erfuhr dies wie Musik einer tausendstimmigen Fuge. Und nun erwachten auch die Farben. Es gab einen Himmel von böcklinschem Blau, aber auch ein anderes, mageres, zu vernünftiges. Es gab Beinweiß, ein Oliv, ein Oleanderrot, ein Violettrot wie Weidentriebe, ein Salmrot, Moosgrün und Pfauenblau. Die Erde, aus vielen Gesteinen zusammengestückt, ist hier eine Palette. Stieg ich tief unter die Erde und Schritt vor Schritt tastend als vielleicht erster Mensch seit 100 Jahren in das riesige Silberbergwerk Wolkenhügel hinab, über eine schräge Halde aus Schutt und Geröll. Und da ist er schon ganz nah bei Novalis, bei Jean-Paul. Das Bergwerk in der Zeit bei den beiden hat eine große Bedeutung. Er ist sozusagen wieder in der Romantik und was sicher gewagt war, wenn es denn so stimmt, steigt in dieses aufgelassene Bergwerk ein. Manchmal kann das Wandern, Entschuldigung, für Wense zur Droge, zur Sucht werden. Im Sommer 1953 ist er im Schwalenberger Wald, 6 Stunden wandern unterwegs und rechtschaffen müde, um am nächsten Morgen draufzusatteln. Er wandert 12 Stunden und so weiter. Hören Sie? Er, der Schwalenberger Wald, ist oben ganz plan und morastig weglos. Man wartet durch Nesseln bis zur Brust, durch Kümmerfichten, Windbrüche, wird immer belohnt durch eine fast überplastische Aussicht. Denn hier ist alles käuper, sehr fein moduliert und ein Gewoge schafft von zierlichen Waldkuppen und Mattenrücken, darüber jedoch diese straffen, steilen Horste und Härtlinge, von Wildbächen zerrissen und aufgebrochen. Keine Flur ist so geeignet, ein Heer zu fangen und in ihrer Wildnis untergehen zu lassen. Plötzlich ein heiseres Bellen. Ich spähe, sehe einen Fuchs, der die Augen am Boden wie ein Professor davonschleicht. Immer dieses Bellen. Ich gehe näher und finde ein junges Reh mit großer Wunde. Sprung. Das kleine Dorf Elbrixen, hat ein Wunder zu eigen, das eine ganze Reise wert macht. Neben einer romanischen Kirche eine wahrlich ungeheure Linde. Ein Staat von einem Baum, von 3 Kerlen nicht zu umspannen. Heilig und zaubergewaltig. Aus diesem Dorf stammt das Märchen vom Sterntaler. Siebtens, der Dichter Hans-Jürgen von der Wense. Auf die Frage, wer er sei, antwortet Wense 1964 wie folgt, Zitat: Ich will es Ihnen ganz offen sagen, ich bin nichts, gar nichts, ich bin nur ein Dichter. Und das heißt ein Mensch und das heißt ein Rebell. Ich habe nie etwas gelernt, nie etwas dauernd verdient, niemals Steuern gezahlt, habe auch, obwohl ich ein Deutscher bin, keinerlei Titel. Man nennt oder schimpft mich einen Privatgelehrten. Wenn man sich nun anschaut, welche Art Dichtung und vor allem in welchem Umfang Wense jene Zeitlebens betrieben hat, so kann einem schwindelig werden. Zwar hat er als junger Mann Gedichte geschrieben, wie viele das tun, aber mit seinen vielen Übersetzungen von Gedichten und Liedern aus über 100 Sprachen, gleichzeitig die Nachdichtung und Kommentare dazu. Das heißt, er hat also diese Gedichte hergenommen, hat sie sich im Original hingestellt, hat sie Wort für Wort übersetzt, was niemand eigentlich macht, um einfach erstmal den Sinn zu haben, hat dann versucht zu modulieren, Rhythmusangleichungen, wie die im Original sind, zu kriegen. Das Gedicht verändert sich. Wenn dieses Gedicht dann fertig war, hat er sozusagen schon 3 Teile gehabt und hat einen Kommentar sozusagen, aus welchem geschichtlichen, aus welchem kulturellen, aus welchem sozioökonomischen, aus welchem sonstigen Kontext sowas kommt, um das Gedicht sozusagen ganz nah an den zukünftigen Leser zu bringen. Der größte Teil seiner literarischen Arbeiten wurde allerdings überhaupt nicht verlegt zu Lebzeiten. Sein Werk bestand nach seinem Tod aus ca. 30.000 beidseitig beschriebenen Blättern, verwahrt und penibel geordnet in 315 verschiedenen Mappen. Sowas hier, 315 Mappen. Als ich auf dieser Tagung war, im November war ein Germanist aus Berlin, der hat es mit einem PowerPoint aufgeschlüsselt, also wie man in die Wohnung reinkam, eine Mappe aufgemacht hat, wie diese Sachen angeordnet sind. Also da kann man eigentlich als editorischer Mensch, als Herausgeber nichts falsch machen. Das war absolut wie auf Abruf schon fertig geordnet. Ja. Wir hatten es gezeigt mit schönen Bildern. Also das war wirklich genial, aber nie zu Lebzeiten. Wichtig auch, finde ich, was das Werk von Wense angeht, das Literarische, er verschickte, und das macht sein Hauptwerk aus, etwa 5.500 bis 6.000 Briefe, oft 20, 30 Seiten lange Briefe an Freunde und Gönner. Und die waren in einer teils anschaulichen, oft in einem drängenden Stil gehalten. Da die Adressaten Wenses Briefe aufgehoben haben, sind die Briefe, die er geschickt hat, natürlich erhalten, größtenteils, allergrößtenteils. Umgekehrt jedoch sind durch Wenses sehr viele Umzüge und das wilde Leben viele seiner Antwortbriefe seiner Freunde verloren gegangen. Sein gigantisches Mappenwerk, diese 315 Mappen der Verzettelung, das mag an Jean-Paul, an Novalis oder an die Zettelkästen von Arno Schmidt, kennt vielleicht jemand von Ihnen, erinnern. Doch hatte Arno Schmidt zum Beispiel zu Lebzeiten einige Buchprojekte, großartige DIN A3 Sachen setzen lassen können und veröffentlichen können, Wense eben nicht. Was Wense zu Lebzeiten in seinen vielen Mappen abgelegt und geordnet hatte, sollte eigentlich so sein Plan in 3 großen Buchprojekten Platz finden. In der Fragmentesammlung Epidot, die liegt heute vor, in seinem Allbuch, darin alle Übersetzungen Wences, das steht heutzutage noch aus, und in einem Wanderbuch, das habe ich, wenn Sie nachher wollen, können Sie es anschauen, das liegt inzwischen vor, Wanderbuch über die deutschen Mittelgebirge. Wunderbar, auch viele Fotos von ihm drin. Aber die Ordnung, die Neuordnung seiner Mappen und Texte wurden bis zum Schluss von Wences immer wieder verschoben, erweitert, umgebaut, neu konzipiert und sie kamen nie zustande. Ein großes, offenes, unvollendetes Werk. Aus einem Brief an Klaus Hagemann 1957, Zitat, lieber Freund, ich weiß mir das alles gar nicht zu erklären. Nun kam Ihr Brief und es ist, als würde eine schwarze Decke von mir gezogen. Sie wurden mein Retter. Ich bin wieder klar und frei im Kopf. Versetzen Sie sich aber in meine merkwürdige Lage. 63 Jahre alt und ich habe mein ganzes Leben, was immer es war, zur Arbeit gemacht, zu einem Diener des Geistes und doch nie eigentlich etwas damit verdient, weil alle Verleger mich abwiesen aus dem einzigen Grund, weil ich meine eigenen Wege gehe. Ich passe nicht in den Schwarm. Das hat einen fast schon krankhaften Hass in mir erzeugt, besonders auf die vielen anderen, die Literaten, Sven Schimpfrock, die es verstehen, sich kein Gewissen zu machen und die geistigen Dinge sind für mich heilig. Wie Konfuzius sagt, der Geist ist kein Gerät. Wences nach langer Zeit veröffentlichte Briefe, wohl eine der besonderen Form persönlicher und einzigartig adressierter Dichtung. Oft spricht er darin von seinen Werken, die er nie vollenden kann. Man wird sich seinem Ton nur schwer entziehen können. Das ist auch verrückt. Also ein Dichter hat ja maximal wenigstens 5, 10, 50, 500 Adressaten. Aber wenn Sie als Autor nur einen Adressaten immer haben, einen Leser, der den Brief kriegt, es ist eigentlich, ja, kann man sich den eigenen Reim drauf machen. Das lasse ich jetzt weg. Wences war natürlich auch extrem menschenscheu, vielleicht noch so viel dazu, ein Schlenker. Er war oft genug unterwegs im Wald, auf Bergen, tagelang. Wenn er mal zu Hause ist, im Zimmer anzutreffen, über Folianten, Lexikon, Papier gebeugt, schreibend, dann klopft es und er muss öffnen, kann sich nicht verleugnen und einem Gespräch entziehen. Zitat von 1958. Der Literat Hennecke war bei mir, sprach verzückt mit geschlossenen Lidern über die neueste amerikanische Dichtung, sein Fach, worin er erstaunlich geschäftstüchtig ist. Ein sanfter Mann, der mich verehrt als tibetanisches Monstrum. Doch kann ich nur ein 99. meines Daseins vor ihm enthüllen. Sobald ich etwas davon abschweife, fällt er vom Trapez. Dann traf ich Nohl, den Professor, nach seinem Schlaganfall, der nur noch schurrt, nicht mehr gehen kann, aber immerfort schreibt, was ist Dichtung? Über die Bedeutung der Dichtung von, über das Problem der Dichtung. Er sagt, ich sei immer noch in der Pubertät. Darum könne er nicht zu mir in die Sammlung nehmen, weil ich nicht seriös und reif sei. Ein ewiger Jüngling. Wahrer Blödsinn. Auch er furchtbar klug beschränkt. Aber wir, die Dichter, wir müssen alles verstehen, alles erleben und alles beherrschen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Herr-Heinz Kluge. Schauen wir mal, was wir noch hinzufügen. Ja, ja, haben Sie Fragen? Oder müssen Sie erst noch ein bisschen verdauen? Sollen wir Sie wieder mit ein bisschen Ping-Pong hier vorne aufnehmen? 30.000
Mann? Seiten, beidseitig, ja. Er war fanatischer Papiersparer. Die Wunschliste, seine Hitliste war Papier, ein Füller, der schreibt, und ganz groß war ein neues Farbband. Der hat also, wenn man diese Manuskripte sich anguckt im Original, es geht auf die Augen. Das ist so schwach getippt, weil er einfach kein Geld für ein Farbband hatte. Also Papier, Füller, Farbband, das waren so die wichtigen Sachen, die er brauchte damals.
Weil du Arno Schmidt erwähntest, Zettels Traum, das ist wahrscheinlich vielen Jüngeren womöglich nicht bekannt. Arno Schmidt wird von manchen als einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts angesehen. Zettels Traum ist ein monumentales Projekt, in dem er ja, eine riesige Karteikartensammlung, Zettelsammlung gemacht hat, justament vorgelegt bei 2001, ja, jetzt in einer einigermaßen erschwinglichen Ausgabe, ja, mal zu bekommen. Früher eigentlich nur was für ganz wenige Fanatiker. Aber Schmidt immerhin mit dieser auch sehr extremen Art des Schreibens, des Arbeitens, die er hatte, fand ja wenigstens noch ein paar Leser und ein paar Verleger, die bereit waren, sich auf ihn einzulassen. Aber bei von der Wense war da offenbar nichts.
Da war gar nichts, aber kam auch nie Geld, also keinen Preis. Schmidt hatte den Goethe-Preis damals in Frankfurt, ist nicht hingefahren, aber er hat ihn angenommen, weil er auch in dringenden Geldnöten ständig war. Was man gleich dazu sagen muss, auch Schmidt war natürlich in seiner Heide immer unterwegs, war auch sehr der Natur verbunden, sah überall die Feen und Gnome und so, wenn er unterwegs wandern war. Also ist auch ein Rätsel, warum die sich zu Lebzeiten nicht mal kennengelernt haben. Ja? Mhm. Fällt mir jetzt erst eins, aber die haben sehr viel Nähe eigentlich. Müssten haben, haben nicht, aber müssten eigentlich Nähe haben. Ja.
Aber Schmidt ist immerhin bekannt und Wense nicht.
Wense nicht, ja. Und wir tun viel dafür, dass er bekannt wird.
Wie geht es, ohne je einen Beruf auszuüben, kein Einkommen zu haben? Wie kann man da überleben und nicht in der Gosse leben?
Ja, das ist die Frage. Ich glaube, das war, also ich vermute nur, muss ich sehr aufpassen, dass dieser als Soldatenkind, als Militärkind, dass er sehr an sich gearbeitet hat. Er war sehr streng mit sich. War oft geistig überarbeitet, hat über Kopfschmerzen, über Migräne geklagt, dennoch gearbeitet, nebenbei in den Speikübel und hat gearbeitet. Also war sehr hart gegen sich. Eigentlich unmöglich von heute aus zu sehen, aber er war sehr hart gegen sich. Wenn er etwas Geld hatte, er hat in Bahnhofsgaststätten gegessen, hat auch so eine Hitliste, wo es billig zu essen, im Krieg in Volksküchen, hat aber zum Beispiel Hedi Escher diese Essensmarken abgegeben, wenn er Brotmarken, wenn er über hatte. Also er war noch sehr großzügig in dem, was er dann hatte, hat geteilt. Ja. Aber der hat wirklich immer also recht karg gelebt. Arztrechnungen hat er nur am Ende des Jahres bezahlt, wenn er ein bisschen Geld hatte. Oft haben Leute im Hintergrund für ihn Ärzte instruiert, da kommt jetzt jemand, der ist mittellos, und haben quasi für ihn eingefädelt, dass er zum Arzt gehen kann, sich einen Zahn ziehen lassen kann. Also Zahnärzte ist auch noch was immer schwer erschwinglich ist. Es haben Freunde für ihn hinter seinem Rücken gemacht, er ahnte das, aber haben das gemacht, um ihn quasi von diesen Sachen freizuhalten, aber der hat sehr ärmlich gelebt, also Einzimmerwohnung. Es gibt auch Fotos, kann ich Ihnen nachher zeigen, da ist ein ganz kleiner Schreibtisch, eine Art Sekretär, eine Sternenkarte. Der hatte nie eine Bibliothek zum Beispiel, Schmidt hatte ja eine Gigantische, können Sie, wenn Sie nach Bargfelde fahren heute, das ist ein Museum, der Rauschenbach ist da Chef, der mich studiert, eine riesen Bibliothek, Lexika, Englisches, also was das Herz begehrt. Aber Wense hatte nie eine eigene Bibliothek, der ist ständig in die UB gegangen, in Göttingen, in Kassel. Er musste immer nah in Rostock damals, er musste nah an UB sein, an Universitätsbibliotheken, um Bücher zu haben. Er hatte keine eigene Bibliothek, nur seine Mappa. Also man muss sich das inhalieren, das ist hart, ja, aber ich bin froh, dass ich den kennengelernt habe, diesen Autor. Wenn auch spät.
Ich glaube, von der Lebensform her ist wahrscheinlich von den Leuten, die wir bisher vorgestellt bekommen haben, wahrscheinlich der extremste Charakter, würde ich mal sagen, in diesem Semester, die wir vorgestellt bekommen haben.
Ja. Nun gut. Wer hat denn von Ihnen Wense gekannt vorher, bevor das hier angekündigt war? Jemand mal gehört? Ja, vom Namen. Ist bei 2001 dieses Buch. Also dieser kleine Verlag, Mattes und Seitz, wenn Sie von immer Bücher, die haben tolle, auch russische Literatur, Franzosen sehr viele, Bataille kommt da komplett raus. Das war denen zu schwierig, dieses Lexikon. Das musste dann 2001, weil die einfach kapitalkräftiger sind, machen. Aber die haben Mattes und Seitz, dieser kleine Münchner Verlag, jetzt in Berlin, die haben sehr, sehr viel für Wense getan bislang. Aber das ging über die Grenze, deswegen hat 2001 diesen roten Doppelband gemacht, dieses Lexikon.
Ja, haben Sie Fragen, Anmerkungen? Wer möchte denn von Ihnen so leben? Nein?
Jetzt frage ich einfach mal, was ja interessant ist, wenn Sie hören, wie groß diese Bandbreite dessen war, was er gemacht hat. Ich glaube, wir neigen, oder ich kann von mir reden, oft dazu, weil wir denken, wenn wir uns spezialisieren in gewissen Bereichen, haben wir eine größere Chance, denke ich manchmal. Und ich glaube, das ist genau das Gegenteil, was mir sehr imponiert inzwischen wieder. Ich lerne da richtig Französisch. Ich will einfach meine Basis wieder um einiges, nicht so, das geht nicht, aber einfach erweitern, um nicht von vornherein der Spezialist zu sein. Sie sehen das zum Beispiel ganz hervorragend bei den Buchmessen in Leipzig, in Frankfurt. Das sind jedes Jahr, aber wirklich jedes Jahr die gleichen Autoren, die nach 2, manchmal 3 Jahren, wenn sie sich Zeit nehmen, einen neuen Roman machen. Aber man kennt das. Das ist ein Zitat, man kennt das, ja. Weil die sich so speziell, die wissen genau, was der Markt hergibt, was er will, und da wird reingetan. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Man spezialisiert sich. Auch in den Bereichen, wo man sagt, das ist Kunst, Kultur, das ist Literatur. Da mache ich wirklich das, was mir Spaß macht, auch wenn ich quasi vor die Hunde gehe. Aber nein, man macht genau das, was erwartet wird vom Markt. Man spezialisiert sich. Und das ist sozusagen das große Gegenbeispiel.
Habe ich das richtig verstanden? Er hat aus 100 Sprachen Übersetzungen. Ja, aus 100 Sprachen. Das heißt, er muss in irgendeiner Weise von 100 Sprachen einen blassen Schimmer gehabt haben. Wie geht denn das? Wie kann man denn 100 Sprachen lernen, um Himmels Willen?
Er hat wirklich ein System, also einerseits ein System drauf gehabt, dass er sich wirklich, also der war oft überarbeitet, 2 Wochen lang ganz intensiv, sagen wir, mit isländischer Grammatik beschäftigt
hat. Mit einer Sprache schon überarbeitet.
Und hat dann quasi sich eine Lexik angelegt, was er braucht für die Edda, die er übersetzt hat, neu, ja, weil die war schlecht, sagt er. Oder er hat Bantu-Dialekte, die haben ja gar keine Grammatik in dem Sinn wie wir, dass wir dann Endungen verändern müssen. Der hat immer nach dem, was gerade anstand, hat er versucht zu übersetzen. Also er hat dann nie gesagt, es gibt eine schöne Szene, er lernt einen Mann kennen in Göttingen, Franzose, und sagt hinterher zu sich, aber mein mündliches Französisch war völlig klapprig, hat aber Diderot übersetzt. Ja? Also ich denke, schriftlich einen Text zu übersetzen und alles abzuschirmen und sagen, ich übersetze einen Text, das geht bei ihm. Aber der war niemand, der simultan im Europakongress hätte übersetzen können. Ging gar nicht. Ja? Das ist eine ganz andere Qualifikation. Ja. So in dieser Art. Und das sind natürlich auch Sachen, die ganzen afrikanischen Sprachen, Swahili, was sehr ähnlich beieinander ist, dann kommt man leicht mal auf 5, 6 Sprachen, aber der hätte die nicht fließend parlieren können, muss man dazu sagen, also einschränkend. Das geht nicht. Aber die Beweise sind da, und wenn dieses Übersetzerbuch kommt, kann man das leicht nachprüfen. Das sind Zhao Zi, also ein Philosoph, hat übersetzt, sind Beispiele mit drin. Also der hat das gemacht, das ist nicht Spinne. Oder
sind denn irgendwelche Übersetzungen seither mal
in diesem,
verlegt?
Ja, in diesem roten Band sind sozusagen auf 5, 10 Seiten lang gedichtet Beispiele drin, aber dieser komplette
Band. Aber seine Edda-Übersetzung zum Beispiel kann
ist nur der Anfang lesen. Drin, nein, die ist noch nicht, kann man so noch nicht kaufen, nicht lesen, aber sein Heraklit, hat Heraklit übersetzt, der ist komplett, der ist bei Matthes und Seitz komplett als gesondertes Buch verlegt.
Wird die Übersetzung anerkannt? Also sagen die Experten, das ist eine gute Übersetzung? Oder sagen Sie, das ist vollkommen durchgeknallt?
Nee. Also ich kann auch noch ein Beispiel, weil ich kann kein Griechisch, aber der Axel Matthes, dieser Verleger, hat erzählt, vor 4, 5 Jahren auf der Buchmesse kam jemand an den Stand, ein Griechischlehrer, Gymnasiallehrer, und hat gesagt, naja, diese Übersetzung, ganz nett, aber das kann man so nicht machen, das kann man keinem Schüler zumuten, weil sie sehr, sage ich mal, sehr persönlich ist. Aber sie ist nicht falsch im Sinne von, da hat jemand einfach die falschen Worte benutzt für das, was im Original steht. Ja? Er hat sie angenähert an unsere Zeit. Ist ja bei, weiß nicht, ob Sie das kennen, Gribbelshausen wurde neu übersetzt aus dem Mittelhochdeutschen von dem Joachim Kaiser, Rainer Kaiser, in richtiges gegenwärtiges Deutsch, ist lesbar inzwischen. Haben auch die Fachwelt hat gejault. Manche sagen, toll, jetzt kann ich endlich Simplicissimus richtig lesen in unserer Gegenwartssprache, in unserem Gegenwartsdeutsch. Und andere haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Wir wollen das sozusagen wie die Inselausgabe in einem Mittelhochdeutsch mit Dialekteinsprengung aus dem Alemannischen. Also das gibt immer bei Übersetzungen, wird es immer wieder schreit, Wollschläger mit seinem Ulysses, ja, also hat auch damals die Fachwelt gejault, das geht nicht, gell? Aber es ist eine wunderbare Übersetzung bis heute. Ja? Aber das ist wirklich, man muss sich das geben, 100 Sprachen, ja, aber nicht, dass sie denken, der hat es flüssig, da gibt es Grenzen, ganz klar, sondern für bestimmte Lieder, Texte, Gedichte, diese Sprache. Dennoch verrückt finde ich. Und bewundernswert. Worüber wir. Ja, bitte?
Der zwei Weltkriege mit dem Roman, der sich auch dichterisch mit dem Ganzen auseinandergesetzt, hat er irgendwo, was ein literarisches Werk schaffen wollen.
Er hat, es gibt eins, ich habe das.
Ich wiederhole vielleicht die Frage, ja, einfach fürs Mikro und fürs Publikum. Also, ob wenn sie sich, da er zwei Weltkriege miterlebt hat, sich literarisch damit beschäftigt hat.
Ja, also man kriegt auch keinen wirklichen Eindruck hier, den ganzen Gegenden
Wo stand er zu den Nazis, ist das die Frage? Mhm.
Ja, also es gibt nachweislich Auszüge, wo jüdische Freunde, die nicht seine Freunde direkt waren, aber von Bekannten dieser Hedi Escher, die nach Auschwitz kommen, was er mitkriegt, den Standpunkt der Kirche, den er nicht vertritt, der evangelischen Kirche, der bekennenden Kirche. Er hat ein Buch, das habe ich nicht dabei, das gibt es bei Matheson Zeit, das heißt Blumen blühen auf Befehl. Das sind Collagen aus Nazi-Zeitungen, also aus gleichgeschalteten Zeitungen, die er quasi wie ein Dadaist zerschneidet, zerschnippelt und neu anklebt, ansetzt, kollagiert. Und das ist ein eigentlich eindeutiges Bekenntnis gegen den Nazi-Staat. Aber er wäre zum Beispiel nicht in Widerstand gegangen, hätte nicht mit der Waffe gekämpft. Dazu war er einfach nur intellektueller, muss man sagen. Aber sein Bekenntnis gegen diesen Staat war eindeutig. Zum Beispiel gibt es ein Gespräch in der Buchhandlung, er will, es durfte in Deutschland niemand mehr diese topografischen Karten haben, weil man vermutet hat, Spione brauchen die für Angriffe, für feindliche Aktivitäten. Und der muss ohne Karte wandern, kriegt keine neue Karte und beschwert sich dann da auch. Und, aber er ist nicht, dass er jetzt quasi mit einer Waffe oder irgendwie Flugblätter verteilt, wie, ja, das nicht.
Wenn er zu so einer Technik greift, ja, zu kollagieren,
ja.
Dann ist das im Grunde schon eine Waffe, wenn man so will. Das ist eine Technik, die natürlich von diesem Regime nicht gutiert wurde, weil sie mit entarteter Kunst und so weiter in Verbindung steht.
Er hat ja hier so wenig veröffentlicht und daher vielleicht
wäre es möglich,
dass er auch Schriften hat,
was sich speziell damit auseinandersetzt. Nee. Also er ist wirklich ein Außenseiter, jemand, der ganz am Rande war, ist und auch bleibt und jetzt sozusagen erst in die Öffentlichkeit geholt wird in unserer Zeit. Aber in der Zeit, er war kein Widerstand, also darf man nicht draus machen, aber er war jemand, der sehr klar gesehen hat und gedacht hat, also zum Beispiel ist für ihn natürlich die Hölle, als Kassel und die Bibliothek bombardiert wird, gell, und wir würden sagen, Gott, 5000 Tote in einer Nacht oder 4000, ja, aber er sieht erst diese Bibliothek, dass seine Arbeitsgrundlage auf Jahrzehnte, das weiß er, Jahre hinweg ist, ja. Aber er war kein Widerstandskämpfer, das nicht, muss man eindeutig sagen.
Ja, bitte.
Müsste man, aber das, ja. Nee, also noch nicht, nicht, dass ich wüsste. Wobei ich auch, ich war auf diesem Kongress, da sind wirklich Spezialisten, also ich kann nichts dazu sagen, aber nicht, dass ich wüsste. Ja.
Ja. Also Sie merken an, die Frage erstens, ob er irgendwie als hochbegabt identifiziert wurde und ob das nicht ein Zeichen seiner speziellen Exzentrik ist, dass er dadurch auch aneckt. Kann man vielleicht anschließen an das, was wir ganz am Anfang des Semesters gehört haben. Es gibt empirische Untersuchungen über Exzentriker. Die sind nicht alle im hochbegabten Level. Ich muss mal irgendwie von die sind zwar nicht alle im hochbegabten Level, sind aber, sagen wir mal, im Durchschnitt etwas über dem Durchschnitt. Ne? Aber natürlich jemand.
Na, was dann, bin ich halt hier mir.
So viel Volumen aus so wenig Leib. das habe ich jetzt aber ausgenutzt. Ja, man kann also als stehendes Merkmal von Exzentrikern zu sagen, sie seien hochbegabt, ist es nicht, aber es kann einen natürlich zu einem Exzentriker machen.
Ne? Ja, also ich glaube, was bei Wense, wenn man denn da sucht und ein bisschen tiefer geht, war eine ganz, ganz frühe Verlassenheit. Also die Mutter war lange Zeit in der Psychiatrie. Man kennt diese
Mit Psychiatrie. Mit welcher Diagnose?
Latente Schizophrenie, also die war weg. Also eins, aber ich will da gar nicht drüber richten oder sagen, war das eine. Aber er war lange Zeit sehr verlassen und in diesem Internat, das waren einfach, also er hat auch sehr früh Abitur gemacht. Ich glaube, das war einfach so ein Impuls übers Wissen wollen, Klavier spielen. Er war zweimal in Donaueschingen eingeladen bei den Musiktagen, hat selber gespielt, war auch ein ziemlich guter Pianist. Er hatte vielfach Begabung, das ist vielleicht auch eines, und war vermutlich verunsichert, welche dieser vielen Begabungen denn jetzt ins Spiel kommen soll. Ja? Auch wenn man sieht, Aufzeichnungen, wie er chinesische Schriftzeichen anordnet, mit seinen Übersetzungen, er war sehr, was mir gefällt, sehr technisch auch, also nicht nur jemand himmelhoch stürmen, sondern er war auch jemand, der sehr mit Technik Bescheid wusste, mit Geologie Bescheid wusste, also hat sich auch in viele Sachen ganz schnell intensiv eingearbeitet, eingelesen. Aber ich denke, diese Mehrfachbegabung kommt aus einer ganz, ganz großen Verlassenheit als Kind, als Jugendlicher und da sozusagen zu probieren, zu suchen und natürlich auch ein Unbefriedigtsein zu merken, das trägt nicht weit genug. Also Ernst Krenek und dieser Hermann Scherchen haben gesagt, du musst Musik machen, wir ebnen dir sozusagen den Weg. Gell? Und er hat gesagt, Musik interessiert mich gar nicht mehr, ich mache noch Lieder, die man singen kann. Er singt einmal Kindern von einem Freund Lieder vor und die sind, schlafen die ganze Nacht, nehmen irgendwie etwas Isländisches. Er konnte auch relativ gut singen, Kopfstimme. Aber diese Mehrfachbegabung, ich denke, das ist auch, es kann natürlich auch ein Mühsal sein, also was einen knechtet, gell? Vermutlich. Aber wie gesagt, mit diesen IQ-Sachen, da wüsste ich nicht, ob man da, also ich weiß nichts davon. Jetzt kommen wir in so einen Bereich, ich sag mal drüber, was ich weiß, also der war homosexuell, hatte aber keinen festen Freund. Umgekehrt, diese Hedy Esche, das war ja wirklich eine Freundin, auch wenn da vermutlich, das spreche ich jetzt ganz vorsichtig, sexuell nichts passierte, aber die haben sich, also das sind richtig tolle Liebesbriefe, davon verstehe ich was, richtig tolle Liebesbriefe. Aber, und die haben zueinander gehalten bis zum Schluss, sie hat ihn am Sterbebett begleitet, bis zur letzten Sekunde. Aber er hat Männer bevorzugt, aber für ihn ist das gar kein Thema, was in den Briefen auftaucht. Für ihn ist vordringlich immer wieder die Arbeit, seine eigene Arbeit und dann kommt irgendwie das Vergnügen, würde ich sagen. Aber er hat mit Frauen zu tun gehabt, das war nicht immer unkompliziert, aber diese Hedy Esche Sache, das hat bis zum Schluss gehalten. Ja. Über die würde ich auch gern zukünftig ein bisschen arbeiten, interessiert mich sehr. Ich werde mal nach Berlin fahren, auch gucken. Nein, er war Einzelkind, aber er war, er ist Einzelkind. Und diese, kann man doch mit ausholen, diese Wenzes, das ist eine niedersächsische Dynastie, Sippe, wie auch immer, die hätten ein Wasserschloss gehabt bei Soltau, wird paraphrasiert. Eine kleine Verwandtschaft, also es gab Schwestern mütterlicherseits, bei denen er anfangs gewohnt hat, wo die Mutter in der Irrenanstalt war, aber keine Geschwister, also er war Einzelkind. Ja. Aber er war nicht beziehungslos. Also er hat, wenn Sie sich diese Briefe angucken, der hat Beziehungen gepflegt auf seine Art, über Briefe, ja. Natürlich
durft man jemand 20, 30-seitigen
Brief schreiben und
ist eine ziemlich intensive Beziehung im Vergleich zu einer SMS zum Beispiel. oder Facebook oder so. Ich glaube, das hat schon eine Qualität. Ja. Ich glaube, womöglich kann man solche Leute mit solchen Kategorien, wie wir sie gerne an die Hand nehmen, um uns Menschen zu erklären, womöglich nicht so richtig fassen. Und das macht es natürlich schwierig, aber natürlich auch sehr ergiebig und interessant.
Ja.
Du hattest am Anfang gesagt, du wolltest noch ein paar Sätze loswerden darüber, was dich daran motiviert. Mach das mal ohne dein Manuskript. Lass uns drüber reden. Das geht, glaube ich.
Also wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, das war für mich eine relativ schnelle Erkenntnis. Ich bin ein sehr ausdauernder, sehr schneller Leser, dass diese Materialbasis, sage ich mal, also ich muss vielleicht ganz privat anfangen. Ich habe vor 2 Jahren etwa, 1,5 Jahren, einen Roman an die Wand, also ein Romanmanuskript an die Wand gesetzt. Das heißt, gegen die Wand gefahren. 4 Jahre Arbeit, kein Verlag. Und da habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Mein Verleger hat gesagt, ich habe was für dich, wir machen diese Anthologie, von der Volker vorhin gesprochen hat. Das hat mich so emotional ein bisschen gerettet, dass ich nicht gleich gesagt habe, scheiße, sondern ich habe wirklich was anderes gemacht. Aber die Frage bleibt natürlich, wenn man jetzt so einen Roman hat, der sehr, also für mich ist ein ganz wichtiger Begriff Entschleunigung, nicht was ganz schnell zu machen, wie ich rede, sondern ein Roman, der sehr langsam immer enger wird, immer mehr nach innen kreist. Aber den will niemand im Moment, dieses Manuskript. Was bedeutet das? Ja? Und da habe ich gedacht, in diesem Roman, das weiß ich, ich kenne mich, ist eine ziemlich fundierte, breite Materialbasis über Geigenmusik, es geht um eine Geige. Und soll ich das jetzt wegschmeißen? Nee, ich lasse es liegen und werde da irgendwann wieder rangehen und mache das vermutlich noch radikaler. Ich will es wissen, ja. Und wenn es dann nicht geht, ja, dann bleibt es wieder liegen. Und das hat mir eigentlich sehr viel Mut gemacht, von diesem Wense zu hören. Ich wäre nächstes Jahr 60, der mit 63 sozusagen 100 Seiten hat, gell? Also da habe ich jetzt natürlich schon mehr. Das ist das eine, was ich sehr ermutigend finde, zu sagen, nicht alles, was immer zu Lebzeiten gedruckt ist, ist schon das Tolle. Es kann auch später passieren. Okay? Das andere, was ich toll finde, ist, das gefällt mir eigentlich auch, dass Wissensbereiche, die im Moment, wenn man das sich anguckt, denkt, die können überhaupt nicht zueinander finden, die sind diametral gegenübergesetzt. da ist da was und da ist da was. Aber das geht letztendlich zusammen. Also diese Zettelwirtschaft, von der wir vorhin geredet haben, die kann man so weit radikalisieren, dass es doch zusammenkommt, was scheinbar nicht zusammengehört. Das ist das Zweite, was mir sehr Eindruck macht bei ihm. Wobei er eher mit Briefen arbeitet, und Arno Schmidt mit diesen Zetteln. Aber das gefällt mir eben auch sozusagen, auf Verdacht zu arbeiten, nicht immer so ein Konstrukt, da muss es hinlaufen, da ist der Plot im Roman, sondern auf Verdacht zu arbeiten. Das sind die zwei Sachen, die mir hier sehr gefallen. Und als Drittes natürlich, dass er oft draußen ist. Also ich bin auch niemand, der stundenlang am Schreibtisch sitzen kann. Ich muss einfach mal eine Stunde, zwei im Wald, wohnen am Wald, einfach raus und nicht ständig immer nur am Schreibtisch hängen. Das Dritte, was mir sehr gefällt. Und er kultiviert es natürlich, diese Wanderei.
Ja. Nun denn, noch kultivierte Fragen?
Bitte?
Ah. War das jemand, der in der Reise 12 Stunden
das geschrieben hat oder komponiert hat?
Oder ist
sie
dann auch mal mit der Welt ein bisschen
weit gegangen oder hatte mehr oder weniger andere Freude noch an dem Ausdruck? Aha. Ist ganz bescheiden. Einmal, ich muss richtig laut lachen, da geht es darum, nach einer Wanderung trinken sie Köstritzer Bier, das gab es damals schon, wusste ich gar nicht, in der Gegend. Da gibt es übrigens auch Einbecker, sie haben tolle Biere da oben in den Mittelgebirgen in Westdeutschland. Und da geht es um Köstritz, aber er hat eigentlich eher solide, also einfach finanziell war er nicht gut ausstaffiert. Aber er war, haben wir ja vorhin angefangen, extrem. Also in Donaueschingen gibt es von Ernst Krenek, ein großer Komponist, ein zeitgenössischer, hat Wände so gespielt, dass die Finger geblutet haben. Er ist durchgedreht, schier am Piano, und die Leute wollten ihn wegziehen. Er hat einfach weiter gehämmert, das war sehr atonal alles, aber Riesenapplaus hinterher, aber die Finger haben geblutet. Ja. Also ich glaube, diese 12 Stunden, das war nicht jeden Tag zu machen, aber manchmal wie unter Droge, ja, und dann aber richtig. Und hat aber auch tagelang Kopfschmerzen oder Migräne oder war völlig platt. Also das kann man nur so vorsichtig rekonstruieren aus dem, was ich da gelesen habe, aber der war schon extrem, also da sind wir richtig. Und ich denke, Fleiß eher nicht, sondern sich völlig rein zu begeben, völlig loszulassen, und das kennt man, wenn man eine Arbeit fertig schreiben muss für die Uni oder für die Hochschule und sagt, heute Nacht halt durch und morgen auch noch, und dann hat man so diesen Drive und es geht einfach weiter dann.
Es geht um Intensität.
Geht an die Intensität, ja. Aber ich denke so, aber Fleiß, denke ich, vielleicht ist falsch, aber er hat sich dann richtig reingehauen, hat nicht mehr losgelassen. Bitte?
Mich würde interessieren, was für ein Werk ist das eigentlich, dieses literarische Werk? Ist es überhaupt literarisch und wie man das einordnen kann? Welche Gattung?
Also als Gattung es sind Briefe, es sind einfach nur sehr, sehr große, wie eine Erzählung, wie eine mittlere Erzählung, 20, 30 Seiten Brief, manchmal eine Postkarte. Der hat selbst keine Gedichte mehr publiziert, keine Erzählung, keine Fiktion geschrieben. Was er schreibt, ist ständig sozusagen eine Zustandsbeschreibung dessen, was er gerade macht, was er vorhat, was er vielleicht vorhat, wo er gerade wandert, mit wem er korrespondiert hat, aber eben in einer sehr, sehr, finde ich, schlauen, also Bodo Strauß, den Sie sicher kennen, sagt, Hut ab und handgesagt, diese Landschaftsbeschreibung muss mal einer hinkriegen heutzutage. Ja. Aber es sind nur, in Anführungszeichen, nur Briefe. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nur Briefe. Also es ist keine Fiktion, das ist wichtig. Nichts Erfundenes. Und das sozusagen als ein sehr amorphes, sehr disparates, wie auch immer, dennoch durchgehalten von dieser Idee, ein Allbuch, ist natürlich größenwahnsinnig, ein Allbuch zu schaffen. Was er zu dem Zeitpunkt nicht geschafft hat, sondern die beiden, Rainer Niehoff aus Berlin, ein FU-Professor, die haben das geschafft und haben das quasi posthum zusammengestellt für ihn.
Und ist es jetzt veröffentlicht?
Nein, es gibt jetzt noch diesen, wie der heißen, weiß nicht, dieser Übersetzungsband, wo sämtliche Übersetzungen vermutlich ähnlich umfangreich werden, schätze ich mal, mit allen Liedern, Texten, Übersetzungen aus dem Afrikanischen, wo auch immer, was man auch erstmal herstellen muss, weil es nützt nichts, wenn Sie ein Lied lesen aus Togo um 1900. Man muss da den Kontext, was für ein Stamm ist das, wo hat er gelebt, von was haben die gelebt. Das hat er alles gemacht, aber das muss sozusagen erstmal auf Papier ediert werden und dargestellt werden, in einer Form, die lesbar ist. Also diese Briefform ist, find ich, für mich wunderbar lesbar, aber das muss man erstmal schaffen, sowas in eine Druckform zu bekommen. Und die fehlt noch, diese Übersetzungsgeschichten, die fehlen. Und dann kann man, glaube ich, auch letztendlich beurteilen oder erstmals beurteilen, wie die Qualität dieser Übersetzung ist von heute aus gesehen. Aber die fehlt noch, diese Übersetzerausgabe. Bitte. Ja. Aha.
Wir sollten die Fragen womöglich einmal laut sprechen, weil sonst vielleicht nicht jeder sie hört. Also nochmal, die was für ein literarisches Werk das ist?
Ja. Ja. Ach so, ja. Ist nicht die ganze Wahrheit.
Also, Moment, ich glaube nicht, dass das jeder gehört hat. Also Ihr Vorschlag ist, dass man dieses literarische Werk anschauen könnte wie eine Facebook-Seite, richtig? Mhm. Ja? Okay, jetzt du.
Jetzt bin ich kein Facebook-User, meine Tochter 25 ist es, ich nicht. Deswegen geht mir da wahrscheinlich ein ganz großer Teil dessen, was Facebook sein kann, ist oder auch sein könnte zukünftig, weiß ich nicht. Also man muss schon genauer hingucken, was Wense gemacht hat. Und einerseits wirklich Beschreibungen hoch aufgeladen mit Historie, mit Genealogie, also mit Landschaftsbeschreibungen, mit Geologie. Sowas würden Sie bis heute, Geografie gibt es ja als Studienfach, glaube ich, so gar nicht mehr. Ich habe das noch studiert in Berlin. Da hatte man eine Zusammenschau von ganz verschiedenen Komponenten für dieses Fach Geografie. Das macht er in einer Lässigkeit, ja, wo man sagt, so würde ich gerne Geografie studiert haben. Das ist ein Teil. Dann hat er Aphorismen, er hat praktisch Denkstöße, sage ich mal, Denkvorstellungen über ein bestimmtes Thema, über wie ein Schwung bei einem chinesischen Schriftzeichen zu laufen hat. Darüber schreibt er einen Aphorismus, also ein Denkmodell in 5 Sätzen. Zugleich schreibt er Briefe, in denen er quasi über den Zustand der Geisteswissenschaften in Deutschland nach dem Krieg berichtet. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob Facebook sowas auch macht. Ja, ja, also man muss da, ich habe mich vielleicht ein bisschen verrannt, man muss da differenzieren oder, ja. Ja. Vielleicht könnte man das machen, tatsächlich. Ganz genau, oder eine Leserin, ganz genau, ja. Und das ist für uns als Autoren, die sagen, ich habe eine Auflage von 1000 oder von 500, ist das irre, nur einen Leser zu haben, gell? Weil das wirklich hochkarätige, also das kann ich beurteilen, hochkarätige Literatur ist, die Form, also die Art, wie er schreibt, der Duktus, und dann nur einen Leser zu haben, das ist natürlich, ja, schade, ja genau, nur schade, genau.
Na gut,
bitte. Okay. Ja. Zu sichern, genau, das ist eine tolle Frage. Also dieser Dieter Heim, er bezeichnet ihn als Sohn, also Dieter Heim kam aus Sylt, die Eltern hatten so ein, weiß nicht, eine Frittenbude, würde man heute sagen, und der ist nach dem Krieg dort nach Göttingen gekommen und hat Wense kennengelernt in dieser physikalischen Werkstatt Ende des Krieges, musste noch im Krieg als junger Kerl mit 18, und als er zurückkam, 47, war Wense immer noch da und die haben miteinander korrespondiert. Er ist dann aber nach Mainz gegangen und nach Mannheim, glaube ich, der Dieter Heim. Und Dieter Heim hat quasi lebenslang mit ihm, hat geheiratet, 2 Kinder, lebenslang Kontakt gehalten. Und er hatte sozusagen die Aufgabe, in Anfang diesen Nachlass, dieses Riesending zu sichern und hat auch quasi dieses Epidot als erster herausgegeben. Und ich auch, bei dem Kongress war der letztendlich auch noch dabei, und war ein alter Mann natürlich, sehr schlau, der hat ihn gekannt und der hat sozusagen die Befugnisse, die er jetzt aber abgibt an Verlage, weil es einfach immer größer wird, aber der hat sozusagen den Stein ins Rollen gebracht, weil er der Erste war, der Dieter Heim, ja, ein Wissenschaftler. Aber gar nicht in Literatur, sondern war Geologe von Hause aus. Deswegen auch Epidot, also das ist sozusagen dann der Rückschluss.
Nun gut, eine Menge Rückschlüsse. ja, manchmal ist vielleicht der eine Leser besser als die potenziellen Millionen, die nicht lesen. Wenn Sie keine Fragen mehr zu dem Vortrag von Herrn Kluge haben, dann würde ich sagen, sehen wir uns am 10. Januar wieder. Und dann wird hier Klaus Wiegerling stehen und Ihnen etwas über schräge Philosophen sagen und komische Vögel in der Philosophie, die gibt es da auch. Schönen Abend, bis dann. Tschüss.
Danke.